Hey, es ist Pfingsten und es gibt ein altbekanntes Sprichwort, an Pfingsten geht es am ringsten. Und ich weiss nicht, was du so assoziierst mit Pfingsten. Mir kommen immer so früher die Pfingstlager in den Sinn. Magst du dich dann noch erinnern, falls Jungwach, Blauring, Pfadi, Jungschar, was auch immer, Zefi, du gegangen bist, das sind doch immer die Pfingstlager gewesen und sie sind doch immer so verschiffen gewesen, nicht? Es ist doch jetzt so, das ist zwar noch lustig, es hat jetzt immer gerangelt, außer der Pfingsten. Gestern war ein schönes Wetter gewesen, heute, was ich gehört habe, eigentlich auch. Aber ich mag mich erinnern, es hat amig so viel geregnet und eigentlich sind wir so in einem Pfingstlager gsi, da sind wir in einer Duele gsi. Also es hat so links ein Hügel gehabt, rechts, und wir haben unsere Zelte in der Duele gehabt und es hat so fest geregnet, dass in der Nacht ist das Wasser ins Zelt reingekommen. Ich bin dann schon Leiter gsi oder Mini-Leiter und wir haben im Fall am Morgen um 2 müssen das Lager abbrechen. Wir müssen die Leute rausnehmen. Wir hatten noch so einen Jungscharraum und dort haben wir dann mit irgendwie diesen 40 Kindern und den Leiter allen übernachtet und dann dort das Morgen improvisiert, weil es so geregnet hat. Aber der Regen, das ist ja in der Bibel immer ein Bild auch. Also Regen ist ja auch ein Bild für die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Oder der Regen ist auch ein Bild für den Segen. Und wenn es immer ab Pfingsten regnet, dann weißt du auch, hey, das ist auch etwas, was Gott uns zeigen will, oder wo man kann sich so einfach merken kann. Vielleicht muss ich so besser sagen, dass wirklich der Heilige Geist soll ausgossen werden über uns. Ich möchte noch beten, dass wir heute Morgen in dieser Celebration dürfen, unseren Herzen mega bewegt werden von dem ganzen Thema Pfingst und Heiliger Geist. Danke, Vater Himmel, dass du da bist und wir bitten dich einfach, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist in unserem Herzen berührst und dass jeder etwas mitnehmen kann, was ihn anspricht heute Morgen und wo einfach unsere Beziehung zu dir durch den Heiligen Geist einfach nochmal verfeinern, vertiefen, einfach so wie nochmal neu machen und ja, erneuern. Einfach, dass wir wirklich die Kraft von Pfingsten erleben dürfen. Ich bitte dich allgemein, dass wir dürfen die Kirche sein, die Pfingsten erlebbar sein dürfen. Sonntag für Sonntag, Smallgroup für Smallgroup, aber natürlich auch im Alltag, im Geschäftsleben und so weiter. Dass Pfingsten eine Theorie ist, die 2000 Jahre zurückliegt, sondern eine Praxis, die wir hautnah miterleben dürfen. Amen. Pfingsten ist nicht etwas Theoretisches, Pfingsten ist nicht etwas, das vor 2000 Jahren abgeschlossen ist. Das ist der Unterschied zu Karfreitag. Karfreitag ist einmal passiert, wird sich nicht mehr wiederholen. Auch Weihnachten ist einmal passiert. Also nicht das Weihnachtsfest, aber dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Aber Pfingsten, die Ausgüssung vom Heiligen Geist, ist etwas, das sich immer wieder und wieder soll wiederholen. Und dass es heute nicht eine theoretische Predigt ist, der Reto hat schon gesagt, habe ich 4 Interviewpartner, beziehungsweise 3 Partnerinnen und 1 Partner, die jeweils so einen Punkt von der Message vertiefen. Und was ja immer spannend ist bei Weihnachten, Ostern oder Pfingsten, bei diesen christlichen Feiertagen, es ist ja immer eigentlich das gleiche Thema. Sonst haben wir die Serien, die wir dann vorbereiten und wir haben dann so einen Serienplan, aber immer Weihnachten, Ostern, Pfingsten, da kann ich mich neu inspirieren und sagen, was soll ich bringen? Und damals war meine zweitjüngste Tochter, die Ayana, die mich auf den Gedanken gebracht hat für die Predigt an Pfingsten. Die Ayana, wir haben ja gemerkt, sie hat eine Sehschwäche. Wir haben das gemerkt, vor allem wenn wir ihre Bücher anschauen, dann nimmt sie das Büchli mega, mega nöch und dann haben wir das unbedingt abklären lassen. Dann sind wir zum Augenarzt und gemerkt, sie hat wirklich eine recht starke Sehschwäche und sie braucht eine Brille. Dann haben wir die Brille gemacht und Rebecca ist mit ihr die Brille posten. Und wir haben gewusst, sie wird das Leben ganz neu sehen. Oder? Vorne hat uns dann der Ärztin gesagt, so wie sie sieht, hat sie einen Baum einfach eher so als etwas Braunes unten und etwas Grünes oben. Aber wenn sie eine Brille hat, wird sie uns mit neuen Augen sehen und dann hat Rebecca gefragt, und wie sieht es Mami aus? Und ihre Antwort war, neu. Neu. Mit dem ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, klarer oder ist noch spannend. Oder so. Aber sie hat gesagt, neu. Mami sieht neu aus. Und das hat mich dann erinnert an einen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Als Diana ihre Mutter gesehen hat, hat sie gemerkt, hey, ich habe ein neues Mami, da ist etwas Neues. Und dann, genauso ist es ja, wenn wir zum Glauben kommen, da Jesus, dann fällt etwas Neues an, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Gleichzeitig frage ich mich immer wieder, wir haben ja letzten Herbst schon ein Predikat zum Thema Taufe, so mit dem Thema, was verändert Taufe und was verändert sie nicht. Und das Gleiche ist auch mit dem Neuen, was wird denn genau neu? Es kann ja auch so schnell dann so ein frommer Spruch werden, ah, du bist Christ, jetzt wird alles neu. Aber ich meine, sind wir ehrlich, wenn du ein Tattoo hast, das dir nicht gefällt und du kommst zu glauben, Jesus ist das Tattoo nicht plötzlich weg. Also ich habe es mal noch nie gehört, auf jeden Fall. Oder wenn du denkst, du hast Kruseli und hättest lieber gerade Haare, kommst du zu glauben, ist nicht plötzlich hast du gerade Haare, oder? Klar sind jetzt äußerliche Sachen, aber auch wenn du eine mega schwierige Ehe hast, du kommst zu glauben, Jesus ist nicht plötzlich, alle Probleme sind gelöst. So, du nimmst schon die Sachen mit und Erneuerung ist ein Prozess. Und was genau wird denn neu? Und da bin ich in eines der bekanntesten Kapitel in der Bibel über den Heiligen Geist. Das ist Römer Kapitel 8. Der Römerbrief hat 16 Kapitel und genau in die Mitte hinein setzt der Paulus das schon fast weltbekannte oder theologisch jedenfalls sehr bekannte Kapitel 8, was darum geht, um das Leben im Heiligen Geist. Und ich habe also gemerkt, es sind drei Punkte, die rauskommen. Es sind sicher noch mehr, aber auf drei werden wir Bezug nehmen, wo der Heilige Geist wirklich neu machen will in deinem Leben. Und ich habe zu jedem Punkt habe ich auch ein Bild, damit du es richtig kannst einprägen. Was möchte der Heilige Geist neu machen? Mein erster Intro-Gaststück kommt per Video. Die anderen drei sind dann live. Und Vanessa, die wir letzten August getauft haben, sie würde uns sagen, was der Heilige Geist in ihrem Leben neu gemacht hat.
Ja, was der Heilige Geist alles neu macht. In meinem Leben ist es extrem viel. Das Einschneidendste, was er gemacht hat bis jetzt, ist, dass er das ICF in mein Leben gebracht hat. Und nicht nur in mein, sondern auch in mein Leben von Henry und von Christian. Und zwar 2020, im April, hatte ich noch keine Ahnung, was ICF ist. Ich habe es zwar vom Hören gekannt, aber ich war selber nicht in einem ICF, noch habe ich den Leo wirklich gekannt, noch den Joel oder irgendjemand von euch allen. Und er hat mir aber auch durchblicken, dort im grössten Lockdown, dass das ICF College Leiterschaftsstudium für mich gedacht ist. Und ich habe selber wirklich einen riesen Zweifel an dem und habe das nie gemacht. Aber durch den Heiligen Geist habe ich die Kraft und den Mut gehabt, das mich anzumelden. Obwohl ich bin weder getauft war, noch bin ich in einem ICF gewesen, noch konnte ich mir irgendwie vorstellen, dass ich je einmal in einem ICF eine Leiterschaftsposition übernehme. Und das alles hat mir der Heilige Geist gegeben. Er hat das durch mich gemacht und mir Mut geschenkt.
Ja, genau. Es gibt so viele Facetten, die der Heilige Geist kann neu machen kann. Und die hat jetzt einfach das ausgewählt, dass sie Teil wurde von einer Kirche, dass sie eine Leiterschaftsausbildung besuchen können. Und wir haben sie ja vor ein paar Wochen eingesetzt. Sie und der Christian, ihre Mann, neue Barleiter. Sie sind mega viel im Eisen, verräumen alles auf, machen Pläne, alles Mögliche. Und das Timing ist ja perfekt, oder? Nächste Woche oder Anfang Juni gehen die Restaurants wieder auf. Und das heisst, wir dürfen dann auch wieder Essen anbieten, Trinken anbieten. Und von dem haben wir ein gutes Timing. Und das war so ihr Schlüssel gewesen. Sie hat Jesus schon ein bisschen gekannt, auch von ihrer Kindheit her. Aber sie hat noch keine Bezug hat zu einer Kirche, sie hat noch keinen Bezug hat zum Mitschaffen in einer Kirche und sie sagt, hey, das ist so neu, ich habe plötzlich eine Church, eine Small Group, die sich mega wohlfühlt, die Manuela Siegrist leitet, mega coole Frauen, eben, sie kann ein paar Leitungen machen und das hat Gott neu gemacht. Das ist etwas mega Schönes. Gehen wir mal rein in Römer 8 und das erste Bild, das ich mitgenommen habe, der erste Titel ist «Er macht dich zum Sieger», habe ich so eine Person mitgenommen, die so eine Fahnen erhebt auf einem Berg. Es gibt ja im Alten Testament verschiedene Wörter für Gott und ein Wort, das mir mega gefällt, ist, er ist Yahweh Nissi. Yahweh ist Hebräisch und da gibt es immer noch irgendwie eine Beschreibung dazu und Yahweh Nissi heisst, er ist Gott, deine Siegesfahne. Und oft im Leben, wenn ich kämpfe mit vielleicht einer Sucht oder mit negativen Gedanken oder Ängsten, dann sage ich, du bist Yahweh Nissi, du bist meine Siegesfahne. Und dann stecke ich so prophetisch in meinem inneren Vorstellung, bin ich der Mann auf dem Berg und stecke so die Siegesfahne ein, oder? Wie nach einem Krieg, du hast das findliche Land erobert und dann nimmst du die Siegesfahne und steckst sie. Er macht dich zum Sieger. Zum Sieger, denn über was ist noch die Frage? Römer 8, Vers 2. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Pfingsten. Gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Im Judentum gibt es ein Fest, das ist das Wochenfest, oder auf Hebräisch Shavuot. Das ist ein Fest, das eine ganze Woche geht, eine ganze Woche lang Party feiern. Und es ist eigentlich ein Erntedankfest gewesen. Also man hat sich einmal im Jahr eine Woche Zeit genommen, um einfach Gott Danke zu sagen für die Ernte. Mega schön, oder? Wir haben ja manchmal auch einen Sonntag, wo man irgendwie so Erntedank feiert. Oder wir feiern zwar im ICF nicht so bis jetzt, aber vielleicht kommt es ja noch. Es gibt ja bei uns auch so ein Erntedank-Sonntag. Aber die haben das eine ganze Woche haben die Erntedank gemacht. Gleichzeitig war es aber auch das Fest gewesen, weil in dem Erntedankfest das Volk Israel auch die 10 Gebote bekommen hat, wo man als Gebot, als Gesetz Gottes gedacht hat. Also in dem Shavuot, das hat zwei Aspekte, Erntedank und Dankbarkeit für das Empfangen von den 10 Gebote am Berg Sinai durch den Mose. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt Pfingsten, Tausende von Jahren später, als sie die 10 Gebote empfangen und die Leute kommen, und das steht in Apostelgeschichte Kapitel 2, von ganz Europa ist eine ganze Aufzählung, woher die Leute alle kommen, aus welchen Ländern. Und sie kommen mit einem Ziel auf Jerusalem, oder zwei Ziele, die Ernte zu feiern und die 10 Gebote. Also der Fokus ist, wir feiern das Gesetz von Gott, wir feiern das Gebot von Gott. Und dann kommen sie hin, der Petrus predigt, der Heilige Geist fällt wie Feuerzüngli. Und was empfangen sie? Sie empfangen ein neues Gesetz. Der Gott sucht sich auch immer das perfekte Timing aus. Jesus stirbt am Passafest, wo sie das Passalam feiern. Jesus stirbt, weil er ist das Passafest. Der Heilige Geist fällt am Schavuot, wo sie feiern, dass die 10 Gebote empfangen worden sind. Warum? Weil mit dem sagt uns Gott, es kommt ein Zeitalter von einem neuen Gebot. Es ist nicht mehr das Zeitalter vom Gesetz, es ist das Zeitalter vom Geist. Und das lesen wir hier im Römer Kapitel 8, Vers 2. Das Gesetz führt zu der Sünde und zum Tod, aber das Gesetz vom Geist macht lebendig. Und dann, wenn wir weitergehen, Vers 5 und 6, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Also wir haben einen Kampf, der ist immer während in uns. Ich habe es gerade heute Morgen erlebt, ich stelle immer am Sonntagmorgen den Wecker früh stellen und dann hat der Wecker tatsächlich auch geläutet, also mein Handy. Und mein Kampf war so meine Fleischkultur, hat gesagt, schlaf noch etwas länger. Du hast die Predigt schon relativ gut vorbereitet, du musst jetzt auch nicht immer so viel stille Zeit machen am Sonntagmorgen. Schlaf noch etwas. Das ist Fleisch. Der Geist sagt, es ist so wertvoll, die Zeiten, die ich am Sonntagmorgen, wenn es so dunkel ist, wenn noch niemand anders da ist, ich bin im Büro, ich lese die Bibel, ich bete, ich höre Worship, das, ich kann so auftanken. Und du hast den Feind sofort, oder? So das Fleisch, wie das Bibel sagt, die selbstständige Natur sagt, bleib noch etwas liegen. Und der Geist sagt, auf in die Gegenwart von Gott, dort wirst du am meisten erfüllt. Oder ich habe das oft am Abend, wenn ich heimkomme, spät von irgendwelchen Meetings, ich weiss, Verleitung sein, was auch immer, kann ich noch nicht gerade einschlafen. Meine selbstsüchtige Natur sagt immer, noch ein bisschen Clips schauen, auf YouTube, da und dort, ein bisschen Sportzusammenfassung, und das ist auch nichts Schlechtes. Und mein Geist sagt, mach doch vielleicht noch kurz einen Spaziergang oder lass noch ein ruhiges Lied, trink noch etwas Feines dazu, bet noch eins und dann gehst du ruhig schlafen. Also es ist immer so der Fight, oder? Der ist ja omnipräsent. Und wo hilft uns der Heilige Geist? Er hilft uns, den Feind zu gewinnen. Weil es heisst, was der Geist bringt, ist Leben und Frieden. Weil die selbstsüchtige Natur hat immer das Ziel kurzfristige Fun, aber es gibt langfristige Lehre. Der Geist gibt sie dir oft kurzfristigen Preis, aber längerfristige Erfüllung. Darum ist uns eben die selbstsüchtige Natur immer ein bisschen näher, weil es ist immer kurzfristig, oder? Kurzfristig ist es eben schon, ist es dann gerade erfüllender für den Moment, eine Stunde länger zu schlafen, oder? Aber nachher kommst du an, ich bin nicht recht innerlich vorbereitet für die Predigt und so weiter und so fort, dann merke ich, jetzt fehlt mir etwas. Das ist so der Kampf, den haben wir immer. Und der Geist Gottes, der hilft, dass wir den Kampf gewinnen. Er bringt Leben und Frieden, Natur, aber die menschliche Natur, das Fleisch, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, der bringt den Tod. Und Gott ist ein Gott, der immer wieder mit uns unterwegs ist und uns hilft, in gewissen Bereichen Sieg zu haben. Und da habe ich meinen zweiten Intro-Gast, das ist mein guter Freund Angelo. Angelo, komm doch mal vor. Mega schön bist du da, du kannst gerade das Mikrofon nehmen. Ich finde, er hat den schönsten Nachnamen im ICF, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten von euch, aber Ruhumulica. Also wer kann da noch, also Sutter ist ja
also dann... Also ich habe genau. 3 Jahre gehabt, um das zu können.
Genau. Hey Angelo, wo hat dir Gott geholfen in einem Punkt von deinem Leben wirklich, dass der Geist, wo hat dir der Geist können helfen, zu gewinnen, zu triumphieren in einem Bereich von deinem Leben?
Ja, also ganz kurz, und ich euch mal in die Situation zurück reinbringen, wo ich gestanden bin vor 4,5 Jahren. Weil es ist wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Also wenn ich mit Leuten rede, sagen mir, ja, du bist immer aufgestellt und so. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es mir damals ergangen ist. Und zwar nicht 1 Jahr oder 2 Monate oder was auch immer, sondern wirklich 10 Jahre. Ich hatte eine Depression, die schleichend gekommen ist. Schleichend sind dann auch Selbstmordgedanken gekommen, einfach so die Grundverstimmtheit. Und dann aber nach etwa... Es ist ein bisschen peinlich, aber eben, mir steht auf alles. Oder? Nach etwa 5 Jahren Jus-Studium ich habe dann irgendwann abgebrochen, geschafft, bin ich rausgeflogen. Ohne Bachelor gar nicht. Und für mich ist dann auch schleichend der Boden aus. Es ist nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, oh, das ist jetzt mega schlimm, sondern ich bin einfach mit der Zeit lethargisch geworden, antriebslos. Ich war daheim, gar nichts mehr machen. Und dann habe ich mich selber. Ich bin ein Leistungsmensch, also recht auf Leistung bin ich vor allem damals fokussiert, gewesen, auf Anerkennung aus. Und dann habe ich das nicht mal realisiert. Ich war dann einfach antriebslos gewesen. Und dann hat mir für mich das Leben gar nicht wirklich einen Sinn gemacht. Und mit der Zeit habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht über Gott oder so. Es war wirklich für mich, ich habe keine Lust auf das. Und jetzt kommt auch noch, dass ich recht rational bin. Das heisst, so mit Eindrücken und so kann ich nicht viel anfangen. Also damals konnte ich nicht viel anfangen. Aber am einen Tag, also zuerst mal nur ganz kurz, um euch zu sagen, wie schlimm das es dann geworden ist mit der Lethargie. Ich bin zuerst mal antriebslos gewesen, irgendwann gehst du nicht mehr raus, ich habe meine Vorräte zu Hause aufgegessen, nicht mehr zu essen gehabt. Und dann musst du eben nicht einkaufen. Ich habe Angstzustände bekommen, ich habe nicht mehr in den Bus einsteigen, keine Ahnung, woher das Zeug gekommen ist. Und dann habe ich dann angefangen, amix in der Nacht bei der Tankstelle zu kaufen. Irgendwann habe ich da auch Angst bekommen, auch wenn nur eine Verkäuferin im Laden war, Angst bekommen. Und dann habe ich 3 Wochen lang vom Select-Automat bei der Baselstrasse gegessen. Waffeln. Das ist wirklich, das ist hart. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, also wenn man mich jetzt anschaut, wo ich jetzt stehe. Vor allem, es ist wirklich recht konstant. Auf jeden Fall, am einen Tag habe ich dann einen Eindruck bekommen vom Heiligen Geist. Gang auf YouTube. Dann habe ich gedacht, oder, ich habe keine Lust mehr und gar nicht mehr gemacht. Bin ich auf YouTube gegangen und habe eine ganz kurze Predigt gehört. Und ich habe wirklich der Heilige Geist hat mir wie eine andere Perspektive gegeben. Also der Prediger hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist Beziehung mit Gott. Weil alles andere schwankt. Egal wie schön es ist. Beziehung, Familie, Erfolg. Alles hat ein Hoch und ein Tief. Und alles, sei es der Erfolg, also die Niederlage, kannst du nutzen, um Gott näher zu kommen oder weg von Gott zu gehen. Dann habe ich gemerkt, okay, meine Niederlage kann ich nutzen, um Gott näher zu kommen. Ich habe wie auf einmal ist das Ganze positiv angeschaut. Wieder Energie ist wieder gekommen. Ich habe dann wieder angefangen, meine Sachen nachher gehen, einkaufen, putzen. Das ist. Auf jeden Fall habe ich dann daraus gelernt, das eine ist, Gott ist immer rum. Oder? Und solange wir am Leben sind, es gibt immer Hoffnung. Ich meine, die Depression ist 2 Jahre gegangen. Von dort weg bis da habe ich wirklich keine Depressionen mehr, in dem Sinn. Ich habe natürlich dann auch gemerkt, es gibt auch noch einen zweiten Punkt, der wichtig ist, abgesehen vom Heiligen Geist, das ist die eigene Verantwortung. Oder? Man muss schon auch bewusst Zeit mit Gott verbringen, Dankbarkeit, sich bewusst sein, was wir für eine Identität haben, dass wir wirklich, dass es nicht oder also unsere Identität hat nichts mit Leistung zu tun. Oder Gott ist die, oder auch die bedingungslose Liebe von Gott, das Opfer von Jesus, dass uns die Vergangenheit nicht auf knechten, dass wir frei sind von der Sünde. Oder das sind Sachen, die wir bewusst machen müssen. Oder das habe ich dann auch gecheckt. Und das Dritte ist natürlich auch, oder ab und zu habe ich auch meine Tiefs gehabt. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Und die Leute im ICF, vor allem der Marc Sigrist, hat mir wirklich recht geholfen mit guten Gesprächen. Oder also das sind wirklich die 3 Punkte. Was ich aber daraus gelernt habe, ist, solange wir am Leben sind, hat es immer Hoffnung. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, mit Gott ist alles möglich. Ich meine, ich konnte nicht können im Bus einsteigen. Ich meine, es ist keine Spur von Angst mehr in mir drin. Oder? Allein hat das nicht geschafft. Ich habe 2 Jahre gehabt, um das für selber zu probieren. Oder? Mit Gott war es ein Tag. Amen.
Amen. Danke. Der Angel ist vor ein paar Wochen oder Monaten zu mir und hat gesagt, hey, jetzt wäre ich nachher das Zeugnis zu erzählen. Er hat gesagt, ich bin jetzt seit 4 Jahren frei von Depressionen. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo man es erzählen kann. Und das habe ich auch sehr geschätzt. Ich glaube, manchmal gibt man sehr schnell ein Zeugnis und merkt dann später, ich bin doch wieder zurückgefallen. Aber er hat wirklich die Geduld gehabt und hat gesagt, ich glaube, jetzt nach 4 Jahren kann man wirklich sagen, es ist bewährt und mega, mega stark. Also das ist so der erste Punkt, wenn wir noch das Bild haben mit diesen Siegesfahnen, er hilft dir Sieger zu sein im Leben, wo immer du den Kampf hast, deine fleischliche Natur, dein selbstbestimmte Wesen oder der Geist in dir, in dem Kampf hilft dir der Heilige Geist, dass am Schluss Gott grösser ist und du kannst Sieger sein. Dann gehen wir weiter zum Zweiten, wo wir dann sehen, in Römer 8, in den Vers 14 bis 17. Er hilft dir, als Kind Gottes zu leben. Und da habe ich das zweite Bild von einem Kind, das so Seifenblätterli blast, so richtig leicht durchs Leben geht, so Freude an dieser Kreativität, an dieser Schöpfung Gottes. Und es heißt im Römer 8, Vers 15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Vielleicht kennst du die Story vom verlorenen Sohn. Das ist vielleicht eines der bekanntesten, gleichzeitig eine der bekanntesten Geschichte, wie es erzählt ist. Ein Sohn, der hat alles gehabt, die eine ist Erbe auszahlen lassen, weggegangen, hat alles verprasst. Und dann, um überhaupt noch irgendwie überleben zu können, musste er Schweine hüten, was ja für einen Jude sowieso verboten war. Und hat nicht mal von dem Futter essen. Und dann kommt der Moment, wo er sagt, hey, bei meinem Vater haben sogar Sklaven die Arbeiter besser gehabt. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Sicher nicht mal Sohn, kein Thema mehr, das habe ich verbockt, aber vielleicht nimmt er mich ja als einen Arbeiter, als einen Sklave. Und manchmal kommen wir so mit dieser Einstellung zu Gott. Wir haben vielleicht viel verbockt. Gott ist so weit weg. Ich bin ein Arbeiter, er nimmt mich auf. Ich darf ewiges Leben haben. Aber in diesem Vers lesen wir von viel mehr. Wir lesen, wir sind eben nicht Sklaven. Wir werden nicht regiert mit Angst und Furcht, sondern wir sind Söhne und Töchter und dürfen sagen, Abba, Vater. Und Abba, das ist eine so Kuschelform von Vater, oder so Papi, oder so das Zärtliche, wo Kind trifft, oh Papi, so umgeht und brüllt, meine kleinen Prinzessinnen, meine zwei kleinen Mädchen kommen zu mir, eben Papi, mir macht alles weh. Oder? Das ist so das Papi, das Abba, Vater. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht unter dieser Sklaverei-Spirit sind. Ich habe immer wieder Gespräche mit Leuten, die sagen, ich bin immer noch nicht sicher, bin ich wirklich Sohn und Tochter von Gott, bin ich wirklich angelaufen von Gott, habe ich wirklich ewiges Leben. Und das möchte der Geist dir helfen, möchte dir helfen, dass du als Kind von Gott leben darfst. Mir hat gerade Corona-Zeit mir nochmals so viel Angst aufgebracht. Für mich war es wirklich zum Teil eine spannende Zeit, absolut, aber auch eine schwierige Zeit. Ich habe es euch einfach erzählt, am Anfang Existenzängste. Was ist, wenn alle Leute ihr Einkommen verlieren, nicht mehr zahlen können? Dann stehe ich auf der Straße, kann meine Familie nicht mehr ernähren. Dann kommt der ganze Rattenschwanz. Oder? Aber dann auch sind ja viele so, ist jetzt das Endzeit? Dann kommt so der letzte Reiter irgendwie zu Bern vor dem Bundeshaus reinzureiten, wo man lese die Offenbarung mit den Fackeln und so. Und ja, bin ich dann parat und sind nicht noch viele von meinen Kollegen gar noch nicht gerettet? Und einfach Corona hat bei mir so vieles aufgebracht, wo ich immer wieder sagen musste, stopp, ich bin nicht unter dem Geist der Angst, sondern ich bin ein Sohn von Gott. Und wenn du eine Frau bist, bist du eine Tochter von Gott. Und das ist ein anderer Spirit, weil ich habe ja auch Kind. Und ich möchte nicht meine Kinder regieren mit Furcht und Schrecken, sondern ich möchte sie leiten mit Liebe, mit Gnade. Natürlich auch Wahrheit, das ist immer ein Teil der Liebe und der Gnade. Auch Konsequenz ist keine Frage, aber das Herz dahinter ist Liebe und Gnade. Und das ist so etwas, wo Gott uns hilft, das Leben als Kind von Gott. Das ist das zweite Element in dem Römer 8. Und im Römer 8, Vers 16 heisst dann, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn du unterwegs bist mit dem Heiligen Geist, dann weisst es du. Du weisst es. Der Heilige Geist bezeugt dir das. Ich bin ein Kind von Gott. Das ist eins der Aufgaben, von der Werf vom Heiligen Geist, dir das zu bezeugen. Und manchmal habe ich Gespräche mit dir, die sagen, ich bin einfach noch nicht sicher. Und dann merke ich, irgendwo ist der Groschen noch nicht gefallen. Und wir müssen beten, dass sie den Heiligen Geist erleben dürfen, dass das Bezeugen passiert. Ja, ich bin ein Kind von Gott. Und auch da habe ich jemanden gefragt, ob sie uns einfach ein bisschen erzählen will, was bedeutet für dich ein Kind von Gott sein. Und da habe ich auf eine sehr bewährte Person zurückgegriffen im ICF Luzern, und zwar auf die Eva Sonderegger. Genau. Mega schön bist du da. Du darfst auch das Mikrofon nehmen. Da, wir haben es super desinfiziert in der Zwischenzeit. Genau, Eva, was bedeutet es für dich, ein Kind, jetzt in deinem Fall eine Tochter Gottes zu sein?
Ja, guten Morgen. Ich habe ein Bild mitgenommen, das mir mega hilft, um in dieser Kindschaft von Gott zu leben. Ich habe es auch hier gross gefüttert, zu Hause. Und wenn ich das Bild so anschaue, die Hei, wenn ich das aufgestellt habe, dann zeigt mir das einfach, dass ich ein Kind sein darf. Und als Kind muss ich nicht vollkommen sein. Ich darf fehlerhaft sein, ich darf ruhen in den Händen von dem allmächtigen Vater. Und ich schaue das noch viel an und denke, hey, und in wem seine Hand bin ich? Ich bin in den Händen von dem allmächtigen Vater, von dem allwissenden Vater, von dem Vater, der also von Anfang an war, bis in alle Ewigkeit wird sein. Sein Horizont ist so viel weiter wie mein Horizont. Und seine Liebe ist grenzenlos. Seine Annahme über mein Leben ist grenzenlos. Seine Barmherzigkeit ist immer für mich da. Und ja, das macht mich auf eine Art so entspannt. Aber ich will das dann auch raustragen in die Welt. Das, was ich bei meinem Vater erleben darf, will ich doch irgendwie weitertragen. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Mut. Und ich habe eine kurze Geschichte, die ich gerade in den letzten paar Wochen erlebt habe, als ich das so fest erlebt habe, dass ich so als Tochter von Gott unterwegs bin und manchmal einfach auch herausgefordert bin. Wir haben eine befreundete Familie, die sehr stark an Corona erkrankt ist. Der Vater war schon im Spital und die Mami hat nie gewusst, muss ich jetzt gerade nächstens auch notfallmässig eingeliefert werden. Und sie haben ein kleines Mädchen und sie haben dann uns gefragt, hey, ja, wenn ich muss notfallmässig gehen muss, darf ich euch anrufen, schaut ihr denn unserem Mädchen? Hey, und für den David, für meinen Mann, ist es glaube ich keine Frage. Ja, logisch schauen wir dem Mädchen. Aber ich habe es eigentlich auch logisch gefunden, aber ja, logisch, in der Bibel steht, wir sollen den Notleidenden helfen, wir sollen für die Nächsten da sein. Aber ganz ehrlich, in mir innen hat es so gekämpft. Es hat so getobt in mir, weil ich Angst hatte, echt Angst hatte, um zu sagen, ja, und dann müssen wir in Quarantäne, alle mir 6 und die Kinder verpassen so viel in der Schule und sowieso und es ist so mühsam, 6 in Quarantäne und ja, kommen wir mit der Corona auch über und es ist, glaube ich, überhaupt nicht eine easy Variante, die sie da hatten, wenn sie so lange im Spital sind. Hey, und ich habe wirklich in die Gegenwart von Gott müssen gehen und merken, wer bin ich in diesen Händen vom Vater und wem seine Hände sind über mir. Und ich habe so das erlebt, was wir vorhin gesungen haben, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Und ich habe gemerkt, ja, Gottes Hand ist über mir und er weiß schon, was gut ist für uns. Und ich habe ihr dann mit gutem, also mit aus vollem Herzen zusagen und sagen, ja klar, du darfst uns anrufen. Ich habe jede Nacht das Telefon ins Schlafzimmer genommen. Ich war natürlich mega froh für sie vor allem, auch ein bisschen für uns, wo sie dann schlussendlich nicht anrufen musste. Genau.
Danke vielmals, mega stark, wow. Danke, aber genau, ich kann das Mikrofon einfach hier hinlegen. Wow, mega, mega schön auch zu sehen, was wirklich bedeutet, ein Kind von Gott sein. Ich finde auch das Bild ganz stark von dir, so in der Hand von dem Gott sein und immer wieder zur Ruhe zu kommen und wissen, Gott hat es im Griff. Hey, und dann gehen wir, oder noch ein Vers zu dieser Kindschaft Gottes, der mega stark ist, den Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Erben und Kind. Nicht ein Sklave und der Diener. Wenn meine Eltern mal sterben, meine Schwiegereltern mal sterben, werden wir erben. Nicht der Butler. Haben sie jetzt auch nicht, in ihrem Fall. Aber wir werden erben, Kind erben, wir sind Miterben. Und das ist eben ein Unterschied, weil er leitet, der Paulus leitet den Vers mit dem Sklave oder Söhne oder Töchter. Und am Schluss sagt er, lädt er über die Erbschaft. Weil es ist zentral, wenn du erben willst, dann musst du den Spirit verstehen, du bist ein Sohn oder eine Tochter von Gott und dann hast du Anteil an dieser ganzen Herrlichkeit. Und dann kommt der dritte Punkt. Ich habe mir gesagt, der heisst, er verwandelt dich in das Ebenbild von Jesus und hat hier ein Bild genommen, Klassiker von aller Verwandlung, ist natürlich der Schmetterling, oder? Zuerst ist es so eine Raupe und dann wird es zu einem Schmetterling. Und im Römer 8, Vers 23 kommt ein bisschen ein komplizierter Vers, aber ich erkläre dir nachher. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung oder volle Verwandlung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also es heisst da, Gott hat uns den Geist gegeben und es ist der erste Teil, es ist eine Anzahlung vom zukünftigen Erbe. Was ist da gemeint? Als Nachfolger von Jesus leben wir immer in einer grundsätzlichen Spannung. Auf der einen Seite ist das Reich Gottes schon da. Jesus ist gestorben, auferstanden, der Heilige Geist ist in unserem Leben. Das Reich Gottes ist schon da. Auf der anderen Seite sind wir immer noch Teil von einer gefallenen Schöpfung. Wir sind immer noch konfrontiert mit Krankheit, mit Nöten, mit Einsamkeit, mit Frust, Beziehungen gehen auseinander und so weiter und so fort. Also das Reich Gottes ist irgendwie schon da, aber gleich noch nicht vollendet. Und in dem Innen kommen wir so einen ersten Teil über, oder so eine Anzahlung, wie es andere Übersetzungen auch sagen, und das ist der Heilige Geist. Und er führt uns innerhalb von diesem Prozess. Im Himmel braucht es den Prozess nicht mehr, weil dann sind wir vollendet. Dann ist die Verwandlung komplett abgeschlossen. Aber auf der Erde sind wir immer in dieser Spannung. Reich Gottes ist da, ja, aber wir sind auch noch Teil der gefallenen Schöpfung. Und da innen brauchen wir einen Verwandlungsprozess. Und der Leiter von dem Verwandlungsprozess ist der Heilige Geist. Das heisst auch in dem Vers, wir seufzen. Wir seufzen, später heisst dann, sogar die ganze Schöpfung seufzt unter dieser Unvollendung. Und das sehen wir jetzt auch mit all diesen Prozessen, die abgehen auf unserem Planet. Es ist so ein Seufzen und es ist der Heilige Geist, der uns in diesem Prozess Reich Gottes ist schon da, aber gefallene Schöpfung sind wir auch, die uns so leitet in diesem Verwandlungsprozess. Und ein Beispiel, das er dann aufzählt, der Paulus 2, möchte ich kurz anschauen mit euch. Das eine ist im Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Also in diesem Beispiel geht es ums Gebet. Kennst du es, du weißt nicht, was beten. Du nimmst dir Zeit und nach 3 Minuten bist du durch. Oder du spürst, du kommst wie nicht so durch. Du bist zwar am Beten, machst viele Worte, aber Jesus sagt, es geht nicht um die vielen Worte. Und du merkst, du kommst wie nicht weiter. Und dann heisst der Heilige Geist kommt als dein Lehrer in das Seufzen, in die Verzweiflung, Gott, wie soll ich beten? Und er lehrt dich. Er lehrt dich zu beten, dass du vollmächtig betest, dass du kraftvoll betest, dass du betest, dass es einen Effekt hat, dass es eine Veränderung hat. Das ist ein Beispiel. Oder im Römer 8, 28 kommt ein Vers, das ist gut, dass ich das mal sauber erklären kann, weil er wird oft, finde ich, falsch ausgelegt oder interpretiert. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also der Klassiker ist die Luther-Übersetzung, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und das gibt dann immer ein bisschen konfuse Theologie, wenn irgendwie ein Mensch verunfallt, ist nachher im Rollstuhl und du sagst, es ist doch das Beste für ihn, es dient ihm zum Besten, Römer 8, 28, oder? Und er dachte, wieso dient mir das am besten? Ich bin jetzt im Rollstuhl, ich habe mega gelitten, bin vielleicht noch im Koma, gerade Corona, mega heftiges Corona. Ja, das ist das Beste, was dir passieren kann. Halleluja, du hast Corona, mega cool, es dient dir zum Besten, oder? Und so ist es ein bisschen einseitig, weil ich glaube nicht, dass Gott Tod oder Krankheit als dass er das liebt und jubelt über dir und sagt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Aber wenn man es eben wörtlich nimmt, darum ist es eben gut, wenn man die Sache wörtlich anschaut, es heisst auch wörtlich, es wirkt mit. Also das griechische Wort heisst synergeo, das kennst du, syn und ergeo, also es ist ein Mitwirken. Also wenn dir etwas passiert, was mega schmerzhaft ist, dann wirkt das zu deinem Besten mit. Das bedeutet mit keinem Wort, dass Gott das cool findet, dass dir das passiert ist. Dass zum Beispiel mein Sohn gestorben ist, vor 5 Jahren oder was auch immer. Das bedeutet es nicht, aber es wirkt zum Guten mit. Es wirkt mit, dass dein Charakter verändert wird. Es wirkt mit, dass deine Beziehung in neue Tiefe kommt mit Gott. Und auch das ist eben genau das typische Zeichen von dieser Spannung. Das Reich Gottes ist schon da, ja. Aber wir leben auch noch in einer gefallenen Schöpfung. Und da werden ganz viele Sachen passieren, die überhaupt nicht nach dem Wunsch Gottes sind. Aber es wirkt mit. Es wirkt mit zu deinem Guten. Es kann etwas verändern, es kann etwas freisetzen in deinem Leben. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den der Heilige Geist machen will. Es sind nur 2 Beispiele, die Paulus hier nimmt. Das eine ist der Geist Gottes, der dir hilft im Gebet. Das andere ist in einem Schicksalsschlag, wie es mitwirken kann, dir zum Guten. Und da gibt es noch Haufen andere Sachen, die man da anschauen miteinander. Aber es ist so, der Heilige Geist leitet dich in diesem Verwandlungsprozess. Und das können auch ganz kleine, ganz praktische Sachen sein. Und da kommt Manuela noch vorne, als meine letzte Intro-Gästin heute. Genau. Sie ist die Einzige, die ich eigentlich nicht strategisch geplant habe. Sie hat mir einfach so, wie sie ist, locker flockig etwas erzählt diese Woche, weil sie schon angestellt bei uns, hat ein Zeugnis erzählt und gesagt, das passt genau zu meinem letzten Punkt. Genau.
Ja, eigentlich ist es ein kleines Zeugnis, wenn ich die anderen gehört habe, die mich mega berührt haben. Aber ich mache eine Weiterbildung und für die Weiterbildung muss ich eine relativ umfassende Arbeit über mein Leben schreiben. Über sehr viele persönliche Erlebnisse, die ich hatte. Und ich war ehrlich gesagt im ersten Moment total überfordert gewesen. Bis manchmal noch jetzt, obwohl ich schon fast am Ende bin. Aber dann habe ich wie einfach Schritt für Schritt angeschrieben und habe immer wieder den Heiligen Geist eingeladen, dass er mich inspiriert, mit welchen Geschichten dass ich da so einflechten soll, welche Beispiele von mir und wie ich es auch so schreiben soll. Und so betend hat mir der Heilige Geist immer wieder neue Ideen gegeben. Ich habe schreiben und habe immer wieder, wenn ich Schreibblockade hatte, gebetet und es ist wieder etwas gekommen. Und was dann aber für mich mega cool ist, war, nach dem ersten Teil, den ich geschrieben habe und ich das der Lehrerin in der Klasse vorgelesen habe, hat sie mich außerordentlich fest gelobt. Und das hat mich so berührt, weil es für mich so war, hey, der Heilige Geist hat mir nicht nur geholfen, sondern er hat mir noch ein außerordentliches Gelingen gegeben. Und das ist mega cool.
Danke vielmals, Manuela. Genau. Es ist eben mega wichtig, Pfingsten ist etwas Praktisches. Es ist nicht etwas, das 2000 Jahre zurückliegt und weiter weg ist. Es ist eben etwas ganz Praktisches. Darum habe ich gesagt, dass wir unbedingt auch das Beispiel hören von der Manuela, wenn er eigentlich etwas relativ Kleinem ganz praktisch gewirkt hat. Und dann, wenn wir weitergehen im Römer 8, das lese ich jetzt nicht mehr vor, Römer 8 endet mit dem Liebeslied, wo dann der Paulus sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Himmel noch Hölle, weder Höchst noch Tiefst, weder Gegenwart noch Zukunft, weder Engel noch Dämonen, noch irgendetwas kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das ist spannend, warum macht das der Paulus am Schluss? Ich glaube, es hat einen einfachen Grund. Warum kommt er nach all diesen Punkten noch mit der Liebe Gottes? Weil auch diese Punkte funktionieren manchmal besser und manchmal schlechter. Ich stecke die Siegesfahne ein über meine Sünde und über meine Süchte, aber ich gewinne doch nicht. Die Liebe Gottes ist grösser. Er liebt dich immer noch. Darum endet er doch im Römer 8 mit dem Punkt. Natürlich, der Heilige Geist ist der Sieger. Und wir haben daran fest, dass die Siegesfahne eingesteckt wird über deine Sucht, über deine Sünde. Aber auch wenn es noch nicht ist, er liebt dich immer noch. Oder du versuchst, das Kind Gottes zu leben, aber die eigene Gewissheit ist immer noch nicht in deinem Herz. Du bist immer noch nicht erfüllt mit dieser Freude auf das Erbe, das kommt und so weiter. Er liebt dich immer noch. Auch das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Oder die Verwandlung. Du hörst an Eva reden, Manuela, an Angelo und Vanessa. Du denkst, die haben Verwandlung, aber ich spüre keine Verwandlung in meinem Leben. Er liebt dich immer noch. Darum hört er mit dem auf. Nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Selbst dann, wenn die Punkte gar nicht wirklich funktionieren, momentan in meinem Leben. Oder vielleicht funktionieren zwei, aber der dritte nicht. Du merkst, Kind Gottes, das funktioniert, Charakterverwandlung funktioniert, aber brichst immer noch nicht durch über gewisse Sünden. Oder was auch immer, es kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Und das ist dann das Schlusswort von Paulus, dem Römer von Kapitel 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und was ich gerne erleben heute Morgen, ist Pfingsten 2.0. Ja, genau, Pfingsten 2.0. Ich möchte erleben, dass der Heilige Geist nochmal ausgegossen wird über uns. Und du kannst dir Gedanken machen, in welchem von diesen Punkten brauchst du Gott? Brauchst du denn mit der Siegesfahne? Brauchst du im Moment einfach den Heiligen Geist mega stark an einem Ort, wo du einfach merkst, eine Sünde, eine Eigenschaft, wo einfach nicht siegreich wirst, eine Sucht, die einfach nicht überwinden kannst. Oder ist es mehr die Identität, das Kind von Gott, wo du einfach merkst, du bist so getrieben von Leistung, du hast immer das Gefühl, du machst zu wenig vor Gott, er nimmt dich nicht an. Kind und Tochter und Sohn von Gott, das klingt zwar gut, aber erlebst es nicht. Brauchst du einfach heute das, was Eva so schön dargestellt hat, mit dieser Figur, einfach den Gott, der dich in seine Hand nimmt. Du kannst sagen, yes, ich bin ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Oder dritter Punkt, brauchst du eine Verwandlung ins Ebenbild von Gott. Wo du merkst, hey, da gibt es Punkte in meinem Leben, Charakterpunkte, wie vielleicht Liebe, Frieden, Freude, Treue, Geduld und so weiter, wo einfach nicht durchkommst. Wo einfach merkst, dein Herz ist noch hart. Dein Herz ist noch nicht so in die Gegenwart, von dieser Gegenwart von Gott transformiert worden, dann kann auch dort ein Verwandlungsprozess eintreten. Was ich gerne machen möchte, ich möchte heute beten. Weil der Heilige Geist ist ja auch, also der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist geben, individuell. Das ist ja schon am Pfingsten gesehen, jeder in seiner Sprache. Und das ist ja auch ein Symbol dafür, jeder auch in seiner Not. Und wir stehen nicht alle im gleichen Punkt in unserem Leben. Aber ich glaube, jeder, für jeden hat der Heilige Geist etwas parat, wo er dich in deinem Herz bewegen kann. Damit du einfach noch mehr kannst freigesetzt werden in deiner Beziehung mit Gott, damit du dich auch noch mehr kannst ein Diener werden von den Menschen um dich herum, dass Gott dich einfach noch mal in eine neue Dimension kann brauchen kann. Komm, wir stehen doch noch auf miteinander und dann bete ich einfach, dass der Heilige Geist heute wirklich durchgehen kann. Und das heisst im Johannes 3, Vers 8, heisst, der Geist weht, wo er will. Vielleicht ist es auch einfach gut, dass wir es gerade spontan in den Sinn kommen, wenn du gar nicht so fest sagst, was du heute willst. Vielleicht ist es nämlich auch gut, wenn du einfach sagst, weh du, wo du willst. Und vielleicht kommt ganz etwas anderes raus, als dort, wo wir es gerade wollen. Vielleicht hast du deinen Fokus immer auf dem gleichen Punkt und der Heilige Geist wird ganz jemand anders ansetzen und der Punkt löst sich nachher wie von allein. Das ist auch etwas, was ich mehrfach erlebt habe in meinem Leben. Wir lösen einen anderen Knopf und dann löst sich der Punkt, wo du vielleicht schon länger darunter gelitten hast. Und ja, Vater Himmel, ich danke dir. Du hast gesagt im Johannes Kapitel 3, Vers 8, der Geist weht, wo er will. Und wir feiern heute Pfingsten und die Männer sind zusammengekommen mit dem Ziel, wir feiern die 10 Gebote, wir feiern das Gesetz. Aber ein neues Gesetz ist entstanden, das Gesetz vom Geist. Und das ist Pfingsten, es ist mitten in dem Zeitalter vom Geist, nicht im Zeitalter vom Gesetz. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dich ausgüsst in unsere Herzen. Dass du einfach auch in unseren Herzen nochmal neuen Raum einnimmst, dass du auch Sachen rausräumst, die dich blockieren in unserem Leben. Und wir haben die 3 Punkte bei der einen, dass sie wirklich endlich mal die Siegesfahne einstecken über gewisse Punkte in ihrem Leben. So wie wir es vom Angelo gehört haben, 10 Jahre in dieser Depression, Lethargie gefallen oder gefangen und dann frei geworden. Und nach 4,5 Jahren kann er wirklich sagen, es ist eine Freiheit, es hat sich über Jahre bewährt und bestätigt. Vielleicht ist es wichtig, dass Leute dahin heute wirklich neu überführt werden oder vielleicht sogar das erste Mal überführt werden von ich darf ein Kind, ich darf ein Sohn und eine Tochter Gottes sein. Da bitte ich dich, dass das heute passieren darf, dass wir so in dieser Bewusstsein, dieser Identität, yes, ich bin ein Sohn und eine Tochter von Gott. Wie der verlorene Sohn kommt zurück und er sagt, Sohn, für das bin ich es nicht mehr wert, aber nehme mich doch auf als ein Diener. Und der Vater sagt, so ein Blödsinn. Ich habe mich immer gesehen nach dir, du bist mein Sohn. Herzlich willkommen. Welcome back. Und danke, dass du auch die Sohnschaft und Tochterschaft wie neu kannst, bewusst machen in unserem Leben. Und der dritte Punkt ist die Verwandlung. Vielleicht von Charaktereigenschaften. Wo wir einfach merken, wir kommen nicht weiter. Dass dort der Verwandlungsprozess, wo wir halt sind, aufgrund von dem Spannungsfeld, Reich Gottes schon da, aber gefallene Schöpfung immer noch, dass du uns einfach führst in diesem Verwandlungsprozess. Bitte ich, dass du uns auch durch uns redest, vielleicht irgend durch eine Idee, die wir haben, wie der andere, der gesagt hat, geh auf YouTube, geh aus deiner Lethargie und dann sieh die Predigt und die Predigt spricht dich an. Dass du zu uns redest oder auch zu anderen Menschen, dass wir vielleicht auch ein Bild, einen Eindruck haben dürfen, der einfach auch frei machen kann heute Morgen. Und dann möchten wir einfach miteinander reingehen in einen zweiten Teil von Worship. Bevor wir reingehen, komm, wir nehmen uns doch einfach eine Minute, wo die Band spielt. Und du einfach darfst dem Heiligen Geist Raum geben und schauen, kommt etwas auf dein Herz, wo er im Moment will, so seinen Finger drauflegen. Ich möchte am Ende dieser Predigt einfach noch für uns das ganze Kirche beten. Bitte dich, Vater Himmel, dass du deinen Geist einfach auch in den nächsten Wochen in unseren Celebrations, Small Groups, was auch immer wir noch haben, Kurs oder so, Gebetsveranstaltungen, dass es einfach nochmal in einer neuen Dimension erlebt sein. Dass jeden Sonntag, jeden Dienstag, wenn wir es mal beten, dass es immer so ein bisschen Pfingsten sein darf. Dass du so das Trockene, Verstaubte rausnimmst und wirklich lebendig machst durch den Geist Gottes. Amen.